Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Hallo in die frühlingshaften Weiten des Dreieckland. Hier ist die Schule Welle mit einer neuen Ausgabe des rosaroten Kaffeeklatsch. Diesmal unter dem Motto Coffee to go.
Bereits zum fünften Mal werden wir bei Kaffee und Kuchen über große und kleine schwule Geschichten aus Showbiz, Szene und Politik plaudern. Aber diesmal haben wir unseren Redakteuren einen Becher Kaffee to go in die Hand gedrückt und sie in die weite Welt geschickt.
So werden wir zum Beispiel darüber berichten, wie Deutschland zu seinem Song für Dänemark gekommen ist und wie es sich in einem Land mit homophober Gesetzgebung Urlaub machen lässt.
Doch Köln und Sri Lanka sind nicht die einzigen Stationen unserer heutigen Reise. Später in der Sendung begrüßen wir am Telefon den Vizepräsidenten des OGAE Germany, der die letzten Wochen kreuz und quer durch Europa gedüst ist, immer auf der Suche nach dem besten Song. Er wird uns sicher auch verraten können, was sich hinter dem Zungenbrecher OGAE verbirgt.
Klären wollen wir auch, ob man in Berlin nur als Bär so richtig auf seine Kosten kommt. Dazu haben wir unseren dienstältesten Redakteur in die Kapitale geschickt und sind schon sehr gespannt, was er uns verrichten hat.
Garniert wird das Ganze mit viel Musik, Nachrichten und natürlich den Veranstaltungshinweisen. Und zu gewinnen gibt es heute auch noch was, nämlich Getränkegutscheine für den Gay-Club Tabu in Offenburg. Aber dazu später mehr.
Im Studio klatschen für heute
der Basti,
der Dieter,
der Hartmut
und der Alex.
Und ihr könnt auch mitklatschen, wie, das verrät euch jetzt der Oliver.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028.
Eigentlich wollte ich euch ja was Sri Lankanisches bieten, aber ich war jetzt mal so ignorant und habe jetzt das in eine Schublade geschmissen und habe euch was Indisches gebracht.
Oh, und das geht so? Da gibt es jetzt keine Massenproteste und so weiter?
Ich hoffe mal nicht. Ich meine, der Bürgerkrieg in Sri Lanka, da sind wir schon bei einem heiklen Thema, ist überstanden. Ich hoffe, dass sie mir das nicht allzu übel nehmen. Aber
ich hoffe, dass sie ein bisschen wieder auslöst damit.
Nee. Aber es stellt sich die Frage, warum überhaupt Sri Lanka?
Warum? Ich weiß es.
Aha. Unserem geneigten Hörern wird es aufgefallen sein, dass wir heute seit wie vielen Wochen? Seit drei, vier
Mindestens
Wochen?
Mindestens drei Wochen.
Wieder live hier im Studio sind. Wir mussten ein paar Mal auf Konserven zurückgreifen, weil wir alle unterwegs waren. Deswegen auch das Motto der heutigen Sendung.
Ja, das ist ja nicht so ganz richtig. Wir waren zweimal Konserve und einmal waren unsere lieben Kollegen von Radio Rainbow Stars live drauf, aber nicht wir.
Ja, und die wollten wir jetzt nicht verdrängen, nur weil wir uns vorher ein paar schöne Tage gemacht haben, oder?
Richtig. Nein, ja. Wir waren natürlich ein bisschen so in einer Art Kurzurlaub, aber den längsten Kurzurlaub, um genau zu sein, eigentlich so den richtigen ganz normalen Jahresurlaub, den hat ja hier unser Alex gemacht.
Tja, sag es nicht, ich hätte mir nicht verdient.
Kann ich jetzt so nicht? Natürlich nicht, ja, aber du bist ja um die halbe Welt geflogen. Kann man das so sagen?
Halbe wäre Neuseeland gewesen.
Sagen wir um die Viertelwelt, in die dritte Welt.
Wobei es nicht mal so ganz klar war, ob ich überhaupt da hinkomme, weil ich bin mit, das ist jetzt keine Werbung, ich bin mit Qatar Airways geflogen und da gab es vorher...
Die nehmen keine Schwulen mit, oder wie?
Nee, das ist nicht unbedingt, das ist auch ein Thema, wo wir nachher vielleicht noch drauf eingehen können, aber das Problem war, die sind in anderen arabischen Ländern, also Katar ist in anderen arabischen Ländern zu, ich will sagen zu arabisch, aber zu extrem und haben damit gedroht, die Überflugrechte zu streichen und das war kurz bevor wir losgeflogen sind und das hat sich dann wieder in Wohlgefallen
also aufgelöst. Also haben sie den anderen arabischen Ländern, die etwas weniger islamistisch geprägt sind oder so, haben die denen dann gesagt, ja, wir haben auch Schwule an Bord und deswegen sind wir nicht ganz so schlimm oder wie hat das gelaufen?
Ja, ich meine, solange man an Bord ist, ist man ja nicht im Land, das ist ja immer das Schöne. Und am Flughafen ist man ja auch nicht im Land und solange man Geld dabei hat, auch okay. Wir haben ja in vergangenen Sendungen darüber gesprochen, wie das in Katar geplant ist, so wie man das macht mit Schwulen. Aber wir wollen jetzt gar nicht von Katar reden. Sri Lanka ist ja ein Paradies und da denkt man ja auch nicht, dass das unbedingt...
Wo liegt eigentlich Sri Lanka, wenn ich jetzt mal hier so den Dummen spielen darf?
Wenn du in Indien von links oben nach rechts unten wanderst und dann nicht rechtzeitig stoppst und dann kommt irgendwann das Meer und wenn du noch ein bisschen weiter schwimmst, dann kommst du in Sri
Lanka. Also das ist dieses Kleckerl unten rechts von Indien.
Ja, es wird das
da so. Kam früher Tee her, ne? Also jedenfalls mein Tee, den ich jetzt heute Abend hier trinke, der kam daher.
Ja, der kommt immer noch daher. Wir haben nämlich auch Plantagen besichtigt. Also der Tee wächst da immer noch, der Ceylon-Tee. Ja, also jetzt mal zusammengefasst, es war ein wunderschöner Urlaub, ein tolles Land, nette Leute. Warum es dieses Thema trotzdem in die Sendung geschafft hat, ist schlicht und ergreifend, weil wir uns auch überlegen müssen, Sri Lanka ist aber auch in gewisser Weise ein homophobes Land. Jetzt ist das jetzt ein bisschen hart ausgedrückt. Und die Bevölkerung, das kann man schlecht beurteilen, wie dies wirklich dazu steht, aber von der Gesetzgebung her ist das erstmal ein homophobes Land.
Und ist die Gesetzgebung auch wirklich so, dass sie umgesetzt wird? Weil das gibt's ja auch häufiger, dass es eigentlich im Prinzip strenge Gesetze gibt, die aber halt zum Beispiel in Touristenzentren nicht ausgeführt werden oder so.
Ja, also offiziell stehen auf homosexuelle Handlungen 10 Jahre Gefängnis.
Punkt. In Sri Lanka.
In Sri Lanka. Es gibt wohl kaum Verurteilungen, aber es gibt sie wohl doch. Und man will es nicht drauf anlegen.
Und wieso bist du als Homosexueller dann dahin geflogen, mit der Gefahr womöglich inhaftiert zu werden?
Man hält es
ist
einfach,
das ein besonderer Thrill?
No risk, no fun.
Genau, man hält es einfach mit dem FIFA-Präsidenten Blatter, der gesagt hat, dann muss man sich halt in solchen Ländern einfach zurückhalten. Punkt.
Das ist das erste Mal, dass du dem guten Herrn Blatter recht gibst.
Ich hoffe, ihr habt die Ironie in meiner Stimme gehört. Ja, de facto, ich meine, es geht darum, dass wo kein Kläger, da auch kein, nee, wie heißt es?
Wo kein Kläger, da kein Richter.
Genau, so wollte ich sagen. Und mal davon abgesehen, dass man es vielleicht nicht gerade auf der Hauptstraße macht, was auch immer man vorhat.
Also es ist eigentlich mehr so die gängige Praxis, abwarten und Tee trinken.
Abwarten, Tee trinken und halt nichts provozieren. Aber wenn man sich mal so die Liste anguckt der Länder, wo Homosexualität immer noch illegal ist, es ist leider sind es noch extrem viele.
Das ist die Mehrheit, ne?
Wenn man mal über den europäischen Tellerrand rüberschaut, selbst in den USA war bis vor kurzem auf gewisse sexuelle Praktiken noch strafbar, auch wenn das nicht in der Praxis umgesetzt wurde, aber in den Gesetzen stand es auch in den USA. Ich meine, da kommen so ganz groteske Sachen. Selbst in Deutschland gibt es in Hessen noch die Todesstrafe.
Für was?
Ich weiß es gar nicht, aber in der hessischen Verfassung ist die Todesstrafe noch verankert. Nur weil halt Bundesrecht, Landesrecht
bricht
kommt das nicht zum Tragen. Aber die sind bis jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass...
Ja, man weiß ja nicht, wozu man das mal braucht.
Also wenn Hessen...
Eine Wortmeldung?
Ja, jetzt eine blöde Frage. Jetzt komme ich als Touri-Deutscher, 18, 19 Jahre alt, dahin nach Sri Lanka und ich habe sogar keine Ahnung, bin natürlich schwul oder lesbisch. Und ich mache dann diese Handlungen. Würde ich dort belangt werden? Wahrscheinlich ja, weil ich meine, jeder Ausländer, der in Deutschland eine Straftat begeht, bekommt ja auch nach deutschem Recht eine Strafe. Oder wie ist es da in dieser Sache? Weil wir sind ja schon relativ weit und das ist ja noch...
In Deutschland wäre es ja keine Straftat.
Ja eben, genau. In Deutschland nicht, aber ich würde hier einer was stehlen, dann würde er natürlich auch Ärger kriegen. Jetzt gehen wir da hin, jetzt küsse ich meinen Freund oder eine Freundin küsst ihre Freundin.
Also wie gesagt, da ich es nicht ausprobiert habe, also jetzt zumindest nicht so, dass es
das ist gesehen
worden wäre, kann ich das nicht wirklich beurteilen. Ich finde halt einfach ein bisschen ein mulmiges Gefühl, aber wirklich eine Gefahr ist es in dem Sinn nicht, wenn du nicht gerade am Strand. Und das ist so, Homosexualität als solches ist nicht strafbar. Also jetzt nicht wie zum Beispiel in Katar, da planen sie ja wirklich bei der Einreise zu gucken, ob du es bist oder nicht. Und da reicht ja die Tatsache, dass du es bist. Du brauchst gar nichts gemacht haben. Reicht ja schon, um dich dann quasi wieder des Landes zu verweisen. Das ist hier wohl nicht so, sondern es geht nur um die Handlungen quasi.
Wobei dann nicht immer unbedingt nur Hände im Spiel sein müssen.
Ja, und da gibt es nämlich eben eine ganz interessante Geschichte, die ich noch erzählen wollte, das nicht mir passiert, sondern meinem Reisebegleiter, der ist zum Tauchen gegangen und die Geschichte zeigt euch ganz gut, wieso die Einstellung da ist, dass man, ich sag mal, dass man gerne würde, wenn man könnte oder so. Also man kann es nicht anders sagen, er wurde von seinem Tauchlehrer mehr oder weniger angebaggert, aber nicht halt jetzt so offensichtlich, sondern
also unter Wasser.
Nicht unter Wasser, sondern auf dem Boot. Ja, du trainierst wohl, so wie du aussiehst und so und solche Dinge. Also ja, und dann hat eben, jetzt erzähle ich, was jemand erzählt wurde. Was mir erzählt wurde, was jemand erzählt hat. Jetzt wird es kompliziert.
In der Metasprache.
Genau. und zwar hat dann dieser besagte Tauchlehrer eben erzählt, dass er mal in Deutschland war, dass er in München war und dass er da in einer Kneipe war und das war ganz nett und so weiter, bis er plötzlich gemerkt hat, das war eine Schwulenbar.
Verdammt mir aber auch.
Ja. Und dann gibt es in Minga.
Und dann ist er wirklich so ein bisschen angegrapscht worden und das war ihm natürlich sehr unangenehm und dann haben seine Begleiter ihn wohl beruhigt. Na, du musst schon sagen, du willst nicht und dann ist gut und so. Also er hat es jetzt nicht so erzählt, wie wenn ihm das jetzt extremst unangenehm gewesen wäre. Und die Geschichte ging dann weiter, dass sie dann auf der Straße spazieren gegangen sind und dann haben sie, also in einer Gruppe, ich glaube, das waren alle Singerlesen, und da haben sie beobachtet, wie zwei sich küssen und das war
Einheimische.
So und das war natürlich Aufruhr und das könnt ihr doch nicht machen und so weiter. Und es hat wohl so mehr oder weniger in der Schlägerei oder zumindest in so einem Handgemenge geendet, dass sogar die Polizei kommen musste. Und er hat halt erzählt, ja, dass er das ganz schlimm fand und dass er eben da gesagt hat, das könnt ihr nicht machen und so weiter. Und das Interessante ist halt, auf der einen Seite erzählt er, dass er in einer Schwulenbar ist.
Auf der anderen Seite. Ist er absichtlich reingegangen, oder?
Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Und auf der anderen Seite, auf diesem Boot, wo er das erzählt hat, waren ja noch andere Menschen. Und auf der anderen Seite hat er dann aber wieder versucht durchschauen zu lassen, dass er es gar nicht gut findet. Mhm. Also so diese Gratwanderung vielleicht auf der einen Seite so ein bisschen ein auf schwul machen, dass die es auch sind auf dem Boot, also sprich mein Begleiter zum Beispiel, um den ein bisschen
aus der Reserve zu locken
und auf der anderen Seite, damit die anderen aber nicht denken, er könnte schwul sein, gleich die Geschichte hinterher mit dem Verprügeln. Also ich fand das eine ganz interessante Geschichte, die vermutlich diese Zerrissenheit, es ist zwar nicht verboten, es zu sein, aber verboten, es zu machen und entsprechend da dieses Schlängeln, wenn man irgendwo versucht, was anzubahnen.
Ja, ich denke halt auch, dass es einfach vielleicht auch eine Frage der persönlichen Einstellung ist, wenn man halt eben in einer latent homophoben Gesellschaft lebt, merkt, dass man selbst homosexuell ist, dann passt man ja nicht in diese Gesellschaft, die man ja eigentlich gut finden soll und gut findet womöglich auch und muss dann halt schauen, wie man da sein Dasein berechtigt, irgendwie seinen Weg findet. Und dann schwappt er halt eben hin und her zwischen Gefühl und Rationalität. Bedauerlich.
Ja, bedauerlich. Aber jetzt um die Frage, die wir ganz am Anfang gestellt haben, wie lässt es sich als Schwuler in so einem Land Urlaub machen? Ganz normal.
Spitze.
Ja, es ist ein tolles Land, es sind nette Menschen und ich meine, es ist halt immer die Frage, wie weit man geht und das Witzige an der Sache ist ja, dass in vielen Ländern, in denen heute noch homophobe Gesetze bestehen, dass das quasi ein koloniales Erbe ist, dass das eigentlich gar nicht in der Gesellschaft so verwurzelt ist, sondern dass das zum Beispiel, um beim Beispiel Sri Lanka zu bleiben, die Briten mitgebracht haben. Die haben die Gesetzgebung, die anti-schwule Gesetzgebung damals eingeführt und das wurde halt aus Tradition oder wie auch immer oder weil man es halt jetzt sich dann an dem weit entwickelten Westen in Anführungszeichen halt orientiert, dass man das halt einfach übernommen hat. Das findet man aber in vielen, vielen anderen Ländern der Welt auch. Und
das sei zum Beispiel auch Indien genannt oder viele zentralafrikanische Staaten.
Genau. Und ich denke, dass wir diesen Sprung zu diesen anderen Ländern vielleicht auch mal machen sollten. Aber ihr könnt mich gerne nochmal was fragen, falls es noch was zu Sri Lanka gibt.
Ich hätte noch eine Frage. Entschuldigung. Eine Wortmeldung?
Eine Wortmeldung, ja.
Nein, ich hatte keine.
Also, wer hat gemacht? Irgendjemand hat gemacht.
Ich weiß nicht.
Okay. Nein, ja. Ich hätte es nur gerade überlegt, wäre denn zum Beispiel Indonesien nicht eine lohnenswerte Alternative für einen schwulen Touristen? Sieht es da nicht so ähnlich aus und die sind doch, glaube ich, liberaler in der Hinsicht.
Glaube ich nicht wirklich. Also Indonesien, ich war auf Bali letztes Jahr und auf Bali ist Hinduismus. Mhm. Aber der Rest Indonesiens ist muslimisch.
Okay.
Oh ja, dann.
Dann eher nicht.
Dann haben wir wieder ein
Problem. Aber Bali geht.
Bali, ich habe mich ehrlich gesagt damals gar nicht so intensiv damit beschäftigt. Ich habe nur, jetzt wird es wieder politically incorrect. Ich habe nur gehört, okay, da ist Hinduismus die Hauptreligion auf Bali, also hat alles seine Ordnung.
Also du warst,
ich hoffe, es hört uns jetzt keiner.
Du warst auf Bali nicht in einem Gay Club oder so.
Nee, also hatte ich auch gar nicht irgendwie versucht. Okay. Also wir waren auch nicht in irgendwelchen großen Aber Städten.
Jetzt war, ich bin vorhin ein bisschen drüber gestolpert. Wie heißen die Einwohner von Sri Lanka?
Ich weiß nicht, es gibt zwei. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Begriff
ist. Ich weiß, du kennst nicht alle mit Namen, aber.
Nein, ich habe vorhin von Singalesen gesprochen. Singalesen ist eine Volksgruppe. Es gibt zwei Volksgruppen, das sind die Singalesen und die Tamilen. Mhm. Und bei den Tamilen unterscheidet man wiederum zwischen den indischen Tamilen und den sri-lankanischen Tamilen.
Okay.
Und der Konflikt, der Bürgerkrieg, den es bis vor kurzem gab, war zwischen den Singalesen und den sri-lankanischen Tamilen.
Okay.
Die indischen Tamilen, die sind quasi von den Briten hergebracht worden, um auf den Teeplantagen und so weiter. Die haben keine, ich sag mal, keine Gebietsansprüche oder so erhoben. Ah, okay. Aber die zwei Gruppen wollten eigentlich so die Insel quasi aufteilen. Deswegen habe ich vorhin von Singalesen gesprochen, aber eigentlich bezieht sich das eben nur auf die eine Volksgruppe.
Mhm. Okay,
alles klar. Ich glaube, Sri Lankaner müsste es heißen, denke ich mal.
Sri Lankis.
Okay, ja, weil du jetzt vorhin das Thema Indien angesprochen hast, denke ich mal, werden wir uns damit als nächstes beschäftigen und vielleicht dazu nur wieder eine kleine musikalische Einstimmung.
Da hättest du gerne die Bombay Rockers mit Sexy Mama, ist das richtig?
Genau, und das ist witzigerweise, das sind Inder, die quasi ihr Glück in Dänemark gefunden haben.
Okay, das ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Wie ist denn das passiert? Ausgewandert.
Jetzt habe ich angefangen mit dem Klugscheißen und kann nicht weiter.
Ja, dann spülen wir jetzt einfach mal ein bisschen.
Ja, wieder zurück aus Indien, nach Indien oder wie auch immer. Hier ist die Schule Welle auf Radio Dreieckland. Und wir waren gerade auch in Sri Lanka und haben jetzt den kurzen Sprung quasi übers Meer gemacht nach Indien.
Über den Indischen Ozean.
Müsste es wohl sein, oder? Ja, über den Indischen Ozean, beziehungsweise...
Keine Ahnung, wie die Meeresstraße zwischen Indien und Sri Lanka, ehemals Ceylon, heißt.
Ja, also es sind nur wenige zig Kilometer, die diese zwei Länder voneinander...
Ein tamilischer Tigerkatzensprung quasi.
Ja, okay, und in Indien haben wir eben genau das gleiche Problem wie in Sri Lanka, koloniales Erbe. Da gab es ein Gesetz, das von den Briten eingeführt wurde, das eben homosexuelle Handlungen verbietet. Und dieses Gesetz hat eigentlich bis heute noch Bestand. Und jetzt wurde es vor ein paar Jahren, oder noch gar nicht so lange, auf jeden Fall wurde das für verfassungswidrig erklärt. Und dann ging das zu diversen Gerichten und irgendwann wurde entschieden, es ist doch nicht verfassungswidrig. Das Problem ist aber, dass jetzt die Gerichte jetzt nicht explizit homophob entschieden haben, sondern das halt einfach wirklich ganz streng nach Verfassung und so weiter entschieden haben und dem Gesetzgeber halt gleichzeitig Hausaufgabe gegeben haben. Dieses Gesetz ist zwar nicht verfassungswidrig, aber ihr habt es natürlich in der Hand, das Gesetz zu ändern. Ja, das müssen wir einfach mal schauen.
Abwarten und Tee trinken.
Abwarten und Tee trinken. In dem Fall keinen Ceylon-Tee, sondern was trinken wir da? Assam.
Assam.
Assam-Tee. Etwas problematisch.
Ich habe das als Kind immer verwechselt. Immer Assam und Aswan. Und deswegen dachte ich immer, der Assam, Aswan, das käme aus Ägypten, der Tee. Wegen des Staudamms. Da braucht man ja auch Wasser für Tee und
so. Was sowas dachtest du als Kind nach?
Ja, was für ein Licht wirft das jetzt auf mich als Erwachsenen?
Ja, Aswan, also das Wasser und Assam macht einen guten Tee.
Ich habe auch schon gedacht, ja klar, natürlich. Aber ich habe als Kind auch gedacht, warum hat man in Freiburg einen ganzen Stadtteil danach benannt, dass ein gewisser Günther mal was gestohlen hat? Günther Stahl.
Günther Stahl.
Ja.
Günther Stahl.
Jetzt kommen wir komplett vom Thema, aber wenn man schon da sind, ich wundere mich ja auch.
Warum? Wir sind hier beim Kaffeeklatsch.
Ja, beim Kaffeeklatsch und ich wohne ja in... ich wohne ja im Rieselfeld, was eigentlich nichts anderes wie eine Klärgrube ist. Also,
ja, Grube vielleicht nicht.
Ja, aber halt eine Kläranlage.
Ihr könnt ja schon rausgucken.
Ja. Bis zum Halse steht die.
Wir wissen es. So, damit verabschieden wir die Zuhörer aus dem Rieselfeld.
Ja. Okay, also wir wollen...
Ist alles auf Sumpf gebaut.
Ich denke, wir können jetzt einfach diese Thematik mal... Insofern abschließen, wenn man sich mal die Listen anschaut, wo überall noch homophobe Gesetzgebung herrscht. Das ist jetzt mal übertrieben, aber das sind entweder islamische Länder oder es sind Kolonialländer.
Hm.
Und das sollte uns eigentlich
denken. Es gibt wenige Ausnahmen, zum Beispiel Südafrika, die Republik für Südafrika.
Das ist eines der wenigen Ausnahmen. Ist eine positive, muss man dazu sagen, eine positive.
Ist kolonial, ist kolonial. Halt sehr liberal.
Waren ja auch nicht die Briten.
Doch, am Schluss schon.
Okay.
Aber man muss auch sagen, die Briten sich selbst ja mittlerweile weiterentwickelt.
Ja, die haben ja jetzt sogar die Hochzeit ermöglicht. Mhm. Ne? Und so will Elton John ja auch seinen langjährigen Geliebten ehelichen. Habe ich gelesen.
Okay, und ich glaube, jetzt machen wir doch einfach mal den Sprung von Afrika zurück nach Europa. Und ich denke, dafür bietet sich der nächste Titel.
Der nächste Titel, ja. Rainmaker ist das.
Genau.
Ich finde sowieso, es hört sich an, als ob es regnet, findet ihr denn nicht? Oder höre nur ich das? Das ist mein Alter.
Ja. Ah, okay. Die Frage, was draußen in den Reichweiten des Radioteils
also auch hört. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns hier hört und ihr hört im Hintergrund ein dann ist das die Regentropfen, die hier ans Fenster klopfen von Emilie. Heißt Emilie oder
Emily.
Emily de Forest. Okay, und die hat Rainmaker gemacht.
Genau.
Und das hören wir jetzt. Genau. Dein Ernst?
Ja.
Hat das einen Grund?
Ja.
Okay, dann bis gleich.
Fahr ab.
Jetzt gehen wir ab zu Hartmut und in den Nachrichten.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Zunächst unsere Themen im Überblick. Kein Aprilscherz, in Berlin wird ein Friedhof ausschließlich für Lesben eröffnet. Mühsames Eintreten für eine tolerante Gesellschaft, Ministerpräsident Kretschmann wehrt sich gegen Vorwürfe. Nach 10 Jahren, Freiburg erwartet dieses Jahr einen CSD. Und spätes Outing, Hollywood-Star äußert sich zu seiner Homosexualität. Und nun zu den Themen im Einzelnen. Berlin. Eine am 1. April erschienene Nachricht entpuppte sich als kein Aprilscherz. In Berlin wird es einen ersten Friedhof ausschließlich für Lesben geben. Bereits am 6. April wird ein Teil des Areals der evangelischen Georgien-Parochialgemeinde eingeweiht. Verantwortlicher Träger ist die hannoveranische Stiftung SAPFO. Erste Konzepte wurden bereits im Jahre 2012 veröffentlicht. Der Friedhof soll 400 Quadratmeter und Platz für 80 Urnen und Erdbestattungen besitzen. Die Stiftung begründet den Friedhof mit den Worten, Zitat, wir leben mit Lesben zusammen und wollen auch mit Lesben begraben werden. Zitat Ende. Die Meinungen zu dem Friedhof gehen allerdings auseinander. Während von vielen Seiten Zustimmung zu hören ist, hört man auch nachdenkliche Stimmen. So zum Beispiel von dem CDU-Politiker Stefan Evers, der selbst offen homosexuell lebt. Er sagt, das ist nicht meine Vorstellung von Integration und Akzeptanz. Wer sich als Teil der Gesellschaft versteht, sollte sich auch im Tode nicht isolieren. Stuttgart. Streit um den Bildungsplan und scheinbar kein Ende in Sicht. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht sich weiterhin in einer äußerst emotionalen Diskussion rund um Homophobie. Seine Regierung wird von Gegnern des Bildungsplanes Gehirnwäsche, Indoktrination und grüner Gesinnungsterrorismus vorgeworfen. Kinder bräuchten Liebe und keinen Sex. So die Gegner. Kretschmann wehrt sich gegen derartige Vorwürfe. Ein Kulturkampf sei das Letzte, was er wolle. Schon gar nicht bei diesem Thema. Zitat, selber denken, sich jederzeit in einen anderen denken. Nur so können junge Menschen feste Standpunkte erwerben und anderen gegenüber tolerant sein. Zitat Ende. Den Gegnern des Bildungsplanes versichert er weiterhin, der Staat wird niemanden zur Homosexualität erziehen. Freiburg. Nach über 10 Jahren soll es in Freiburg am 12. Juli einen Christopher Street Day inklusive einer Demo geben, die unter dem Motto grenzenlos gay-recht statt ungerecht stehen soll. Derzeit laufen die Planungen für den Aktionstag auf Hochtouren. Unterstützerinnen und Unterstützer sind willkommen. Das nächste Orga-Treffen findet am 9. April 2014 um 20 Uhr im Studierendenhaus beim AStA Belforstraße 24 im Konfraum 2, erster Stock in Freiburg statt. Los Angeles. Anlässlich seines 80. Geburtstages äußerte sich der Hollywood-Star Richard Chamberlain auch zu seiner Homosexualität. In diesem Zusammenhang gab er seinen schwulen Hollywood-Kollegen den Rat, sich während ihrer Karriere nicht zu outen. Wörtlich sagte er, wer Hauptrollen in Liebesfilmen besetzen möchte, tut besser daran, das Publikum nicht mit dem Bekenntnis seiner Homosexualität zu verwirren. Zitat Ende. Hollywood und Amerika seien seiner Meinung nach weiterhin viel zu homophob, um schwule Hauptdarsteller zu verkraften. Chamberlain spielte in seiner Karriere mehrfach Rollen, die ihn als Frauenliebling darstellten, so unter anderem in den Serien Dornenvögel oder Shogun. Erst nach seiner Karriere bekannte er sich zu seiner Homosexualität, obwohl er bereits seit vielen Jahren eine feste Partnerschaft eingegangen war, mit einem Mann. Diese versuchte er, zurückgezogen auf Hawaii lebend, stets zu verheimlichen. Ganz anders denkt der offen homosexuell lebende Schauspieler Ian McKellen, der nicht nur aufgrund von Blockbustern wie Der Hobbit oder Der Herr der Ringe überaus populär ist. In einer TV-Show sagte er kürzlich, Zitat, wenn Hollywood-Darsteller sagen, es wäre so schwierig, sich zu outen, dann kommen als nächstes die Politiker und die Priester. Es ist für alle schwer, weil es die Gesellschaft schwer macht. Get over it. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
Mit dieser Satellite-Version rockte Stefan Raab 2011 die Halle beim Eurovision Song Contest in Düsseldorf. Die Kölner haben es wohl bis heute nicht verschmerzt, dass der ESC seinerzeit im verfeindeten Düsseldorf stattgefunden hat. Doch inzwischen sollten sie etwas versöhnt sein. Vor 3 Wochen hat der deutsche Vorentscheid Unser Song für Dänemark in Köln stattgefunden. Einer, der bei der großen Abendshow live in der Halle dabei war, ist Frank Albers. Er ist Vizepräsident von OGI Germany. Ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Hallo Frank.
Hallo Alex.
Ja, OGAE. Was ist denn das?
Ja, das klingt ein bisschen nach EU-Vereinigung, ist aber irgendwie tatsächlich der Fanclub des Eurovision Song Contest, heißt ausgeschrieben Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision. Haben sich allerdings keine Franzosen oder Belgier ausgesagt, sondern Finnen in den 80er Jahren, die den ersten Fanclub zum Eurovision Song Contest gegründet haben. Und das hat sich dann über ganz Europa verbreitet. Und wir haben jetzt diesen Namen, mit dem wir leben müssen.
Okay, also französischer Name ist ja irgendwie für internationale Organisationen in, oder?
Es ist schon in, aber mit OGAE kann auf Anhieb irgendwie kaum jemand was anfangen. Und man vermutet auch nicht, dass sich der Eurovision Song Contest dahinter verbirgt. Aber inzwischen ist der Name so ein bisschen verbreitet, dass zumindest Hardcore-Fans wissen, was es ist.
Okay, und apropos Hardcore-Fans, es gibt auch eben eine deutsche Gliederung quasi. Seit wann gibt es denn die?
Die gibt es, ja, also Anfang der 90er Jahre wurde die gegründet. Dann gab es Streitereien über die Rechtsform, dann wurde es irgendwann ein e.V., es gab einen zweiten, einen dritten Verein, es gibt inzwischen 2 große Fanclubs. So in der Struktur, wie er sich jetzt aufstellt, gibt es ihn so seit Ende der 90er Jahre.
Und seit wann bist du dabei?
Ich bin wechselnd dabei, ich habe längere Zeit im Ausland gelebt, da war ich dann nicht mehr so präsent und bin jetzt in dieser Funktion, in die man dann irgendwann hineingewählt wird, weil es niemand anders machen will, seit knapp 6 Jahren, glaube ich.
Ah ja, und auch in leitender Position, oder?
Ja, leitender Position.
Leidend oder leitender?
Leidender und leitender Position. Wie es das deutsche Vereinsrecht eben vorschreibt. Man muss einen Schriftführer haben und einen Schatzmeister und eben auch einen Vizepräsidenten. Also damit man dann auch wirklich als gemeinnütziger Verein als solcher anerkannt wird, gibt es diese Position zu besetzen. Und das haben wir natürlich auch brav gemacht.
Okay, und als großer Eurovision-Fan warst du natürlich auch in Köln dabei bei Unser Song für Dänemark.
Ja, klar.
Ja, und wie hat dir denn die Veranstaltung gefallen?
Also der NDR, der verantwortlich ist für die deutsche Vorentscheidung, ist auf einem guten Weg. Also es ist irgendwie nicht mehr ganz so bieder und etwas billig produziert, wie das, sagen wir mal, noch so Anfang der 20er, also jetzt 2000er Jahre war. Man gibt sich schon richtig Mühe. Es war eine tolle Stimmung in der Halle. Es war mit großem Aufwand produziert worden. Es ist jetzt noch nicht ganz das große Vorbild Melodiefestival in Schweden, also die schwedische Vorentscheidung, an die der NDR irgendwann mal heranreichen will. Davon ist man noch ein bisschen entfernt, aber man ist auf einem guten Weg. Also wenn der NDR so weitermacht, hat man sicherlich gute Chancen. Es bleibt die Frage, ob es dauerhaft gelingen wird, große deutsche Namen, also Namen aus der deutschen Namen aus der großen deutschen Popszene sozusagen, für die Veranstaltung zu gewinnen, denn sich eines Wettbewerbs zu stellen, ist halt doch für viele etablierte Künstler immer noch ein Wagnis und Hindernis.
Ja, vor allem, wenn es dann so ausgeht wie dieses Jahr, dass eben dann die Newcomer die ganzen Etablierten hinter sich gelassen haben.
Ja klar, das ist das Risiko, was kommt, wenn man entwickelt Sympathien für den krassen Außenseiter und irgendwann wird dann sogar ein Top-Favorit wie Unheilig gekippt, da kann der machen, was er will. Das sind halt irgendwann Automatismus. Wenn der Flow dann Richtung Außenseiter geht, das ist dann wie im Fußball, alle unterstützen den, sozusagen den Kleinen und dann passiert es so, wie es in diesem Jahr ausgegangen ist. Und das könnte für etablierte Künstler tatsächlich dauerhaft abschreckend sein, wenn es in den nächsten Jahren, falls das Konzept so bleibt, auch wieder eintreten wird.
Und wie fandest du dann so die Auswahl dieses Jahr? Ich meine, eben gerade diese Mischung?
Also die Mischung war ja grundsätzlich gut. Also dafür, dass sich deutsche Plattenfirmen mir irrsinnig schwer tun, Künstler für den Grand Prix freizustellen, weil man ja immer Angst vor Imageverlust hat, sei es dadurch, dass der Künstler verliert oder man immer noch, und das ist ja auch irgendwie so ein, sagen wir mal, die Alt-68er, die jetzt auf leitenden Positionen bei den Plattenfirmen sind, die den Grand Prix ja immer noch als irgendwie vollkommene banale Billigunterhaltung ansehen, ihre Künstler da nicht hinschicken, weil sie wirklich einen grundsätzlichen Imageverlust befürchten. Das ändert sich so langsam, weil das Image des ESCs oder des Eurovision Song Contest hat sich in den letzten Jahren ja deutlich verbessert. Dennoch haben viele Plattenfirmen Berührungsängste und solange die nicht überwunden sind, wird es schwierig sein, große Namen dafür zu gewinnen. Umso erstaunlicher war eben, dass eine Gruppe wie Unheilig in diesem Jahr dabei war.
Ja, da müssen wir auch mal über den deutschen Tellerrand rüberschauen und das hast du ja gemacht. Wie wird es denn in den anderen Ländern gehandhabt?
Also es ist ganz unterschiedlich. In Großbritannien ist es ähnlich wie hier. Da scheuen sich alle großen Namen vor einer Teilnahme. Da ist es eher eine etwas leicht belächelte Veranstaltung, obwohl die Einschaltquoten beim Song Contest gigantisch sind. Also halb Großbritannien hängt wirklich vor dem Fernseher, wenn der Eurovision Song Contest läuft. Aber Namen wie Blue, die in der Vergangenheit mal teilgenommen haben, sind eher die Ausnahme. Die diesjährige Teilnehmerin Molly kannte bis dahin niemand. Aber wer weiß, vielleicht wird sie ja zum großen Namen in Großbritannien. Anders sieht es in Nordeuropa, in Skandinavien aus, in Schweden ist alles, was Rang und Namen hat, dabei, was einfach daran liegt, dass in den kleinen Ländern der Song Contest noch die nationalen Vorentscheidungen auf die einzigen Fernsehbühnen sind, über sich überhaupt zu präsentieren, weil es andere große Showformate, wie es im deutschen Fernsehen gibt, gar nicht existieren. Das gleiche gilt für Osteuropa, wo auch oft sehr große nationale Namen dabei sind. In Westeuropa, wie in Frankreich oder Spanien, ist es ähnlich wie in Deutschland auch, die Großen bleiben weg und man muss sich mit spannenden Leuten aus der Off-Szene und aus der Nachwuchsszene oder aus der Independent-Szene begnügen, in Anführungsstrichen, aber meistens sind sogar das die wesentlich spannenderen, wie ich finde.
Ja, genau. Solche spannenden Vorentscheidungen hast du ja auch angeschaut. Du bist ja durch halb Europa gedüst. Wo hast du denn dich überall rumgetrieben, um dir die Vorentscheidungen anzuschauen?
Ja, das hat ein bisschen was, ja genau. Man hat ja so ein bisschen, man entwickelt ja touristische Gelüste, wenn es darum geht. Und der Vorentscheidungs Wanderzirkus ist wirklich enorm. Also letztendlich Fans aus ganz Europa setzen sich dann während der Vorentscheidungssaison in Bewegung. Ich war mit Freunden in Schweden, in der Schweiz, in Belgien, in Deutschland und wo war ich noch? Ja, ich glaube, das war es in diesem Jahr. Und sonst die letzten Jahre, auch in Norwegen natürlich, um Gottes Willen, Norwegen nicht zu vergessen. Viele sind in Malta, das ist auch eine relativ begehrte und eine beliebte Vorentscheidung. Das gleiche gilt für die Exoten, da fahren natürlich auch einige hin, wie Moldau oder Lettland und Estland. Auch die sind erstaunlich gut besucht von europäischen Fans.
Und wenn du die so miteinander vergleichst, was jetzt die Größe, die Professionalität betrifft, fallen die so ein bisschen auseinander oder also wie unterscheiden die sich?
Ja, das ist natürlich schon sehr unterschiedlich. Also so riesig, wie es die Schweden machen, macht es kaum eine andere Nation. Das liegt einfach daran, dass Melodiefestivalen sich über mehrere Wochen hinweg streckt und auch die ganzen Vorrunden, also insgesamt 5 Vorrunden, in riesen Hallen in Schweden stattfinden, wo dann 20.000 Menschen feiern und brüllen. Die Einschaltquoten hoch sind, auch wenn sie dieses Jahr ein bisschen geringer waren als in den Vorjahren, was aber an den Olympischen Winterspielen lag, die parallel liefen. Da ist die größte Professionalität, da ist die größte Motivation auf Seiten des Fernsehsenders. Gleiches gilt für Norwegen, wo man auch in den großen Hallen unterwegs ist, in diesem Jahr etwas reduzierter dabei war, weil man einfach ein neues Konzept ausprobieren wollte. In Belgien, das hat mich überrascht, war man in diesem Jahr auch richtig groß dabei. Man ist in den großen Sportpalais in Antwerpen gegangen, wo über 10.000 Leute reinpassen. Die Stimmung war enorm. Das ist für Belgien allerdings eine Riesenausnahme. Normalerweise in den letzten Jahren hat man sich auf ganz kleine Studioproduktionen, wenn man dann überhaupt eine Vorentscheidung machte, konzentriert. Also da den Schritt zu gehen, ist was Neues. Aber das klingt, sagt auch ein bisschen was über die neue Euphorie in vielen Ländern zum Song Contest aus. Man geht, denkt gerade wieder ein bisschen groß.
Ich wollte gerade sagen, hast du den Eindruck, dass es sich jetzt wieder auch selbst in Deutschland ja jetzt wieder so ein bisschen weiterentwickelt, nachdem das ja auch mal zwischendurch so einen Tiefpunkt hatte.
Ja, unbedingt. Das ist letztendlich ein spannendes Phänomen. Es gibt den Ländern, die es jetzt wirklich machen, die nehmen es ernst, die machen es groß, wie der NDR in Deutschland oder wie die Skandinavier, Belgien jetzt beispielsweise, auch die Spanier haben eine üppige Vorentscheidung gehabt. Andererseits gibt es Länder, die so massiv von der Finanzkrise betroffen sind, gerade in Südosteuropa, die gar nicht mehr mit dabei sind, wie viele ex-jugoslawische Länder, wie auch Zypern in diesem Jahr, wo man es sich einfach gar nicht mehr leisten kann. Die Schere geht in Europa, was den Song Contest betrifft, aber wahrscheinlich nicht nur den, doch relativ weit auseinander. Das ist spürbar, auch in der Gesamtteilnehmerzahl. Es sind deutlich weniger Länder dabei als in den letzten Jahren, weil viele Länder es sich momentan einfach gar nicht leisten können, diese sehr teure Veranstaltung zu finanzieren.
Gehen wir mal wieder zurück nach Deutschland. Wie würdest du jetzt den deutschen Beitrag, nachdem du jetzt die anderen Beiträge auch alle kennst, wie würdest du den deutschen Beitrag jetzt da einordnen?
Also was man so hört von internationalen Fans, ist immer so, ach, das ist ja ganz nett. Und nett ist natürlich im Songkontext böse. Also es ist so ein, ja, nett anzuhören, tut nicht weh, die sieht nett aus, die lächelt nett. Aber ob jemand dafür anrufen wird, ist dann irgendwie dann die zweite Frage. Dazu polarisiert dieses Lied zu wenig. Also ich befürchte, es wird dann, wenn es dann gut wird, ein Mittelfeldplatz werden. Also ist aber nur eine Befürchtung und ich bin kein guter Tipper. Aber ein polarisierendes Lied, das irgendwie Leute zum Anrufen motiviert, ist es leider eher nicht, befürchte ich.
Habe ich da dann rausgehört, dass es dir persönlich eigentlich gefällt, aber du glaubst, dass es im großen Kontext dann doch nicht so heraussticht.
Sagen wir mal, es ist nett, und das nett jetzt da mal rausgenommen in meinem positiven Sinne, es ist schön anzuhören, also man kann es gut anhören, ohne dass es weh tut, aber wenn es jetzt nicht beim Song Contest laufen würde, befürchte ich, würde ich es mir nicht kaufen.
Das Nette, das werden wir uns nachher gleich mal anhören. Du hast bestimmt auch Pläne für Kopenhagen. Ich meine, wenn du durch die ganze Vorentscheidung getingelt bist, dann wirst du vermutlich auch in Kopenhagen dabei sein.
Ja, wir sind in Kopenhagen dabei, eine kleine Delegation, haben einen Blog bei ogae.de. Das darf ich ja vielleicht hier mal bewerben. Das ist unsere Website, ogae.de. Darüber berichten wir ausführlichst über alle Proben, über all das, was so an Klatsch und Tratsch und Spektakel rund um den Contest passiert. Wir sind vom ersten Probentag der 28. April ab da und bleiben bis zum bitteren Ende, bis zum Tag nach dem Finale, und werden von morgens bis abends über unsere Website vom Song Contest berichten, auch sehr viel hinter den Kulissen sein und hoffentlich auch das ein oder andere Spannende, was man so im Fernsehen nicht sieht, dann an die Fans in Europa, in Deutschland vermitteln können.
Ja, ich denke, dann sehen wir uns auch in Kopenhagen.
Wunderbar.
Und dann bedanke ich mich erstmal für die Information und wir hören uns gleich mal den Titel an. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank und bis in Kopenhagen.
Wunderbar, ich freue mich sehr. Bis dahin.
Ja.
Euch. Ciao.
Danke, tschüss.
Hello, this is Ella Isa from Germany and this is our song, Is It Right?
Wieder zurück bei der schwulen Welle am Donnerstagabend. Und wir haben es schon gehört. Unser Alex war viel, viel unterwegs und er war auch in Köln bei einer Pressekonferenz, nämlich die Pressekonferenz zum ESC. Oder wie ist das gewesen?
Zum Vorentscheid. Also
Vorentscheid.
Unser Song für okay. Dänemark. Also genau die Veranstaltung, von der der Frank vorhin erzählt hat,
ja,
wo er auch da war. Mhm. Ja, es war ganz interessant. Die Schwule Welle war offiziell akkreditiert. Also es war eigentlich ganz witzig, da mal zwischen RTL und NTV und sonst was zu stehen und das Mikrofon auch.
Waren da auch seriöse Sender da außer uns?
Ja, ja, doch. Und ich denke, wir sollten uns vielleicht auch ein Mikrofon, so wie man das im Fernsehen sieht, wo dann Schwule Welle draufsteht, damit man was hat, was man auch in die Kameras halten kann. Das hatte ich halt leider nicht.
Du hättest dich mit deinem T-Shirt direkt hinter die Leute stellen müssen?
Ich hatte das T-Shirt an. Ich hatte das auch in der Sendung an. Und wenn man ganz genau guckt und im richtigen Moment die Stopptaste drückt, dann sieht man sogar ab und zu mal das Schwule Welle-Logo.
Mit dem Alex drin?
Mit dem Alex drin, denn
wow,
Den erkennt man vielleicht nicht ganz so, da ist das T-Shirt etwas auffälliger. Ja, und wie gesagt, Pressekonferenz.
Du wärst mehr aufgefallen, wenn du das T-Shirt ausgezogen hättest, oder?
Aber ob das wirklich jemand hätte sehen wollen.
Oh.
Auf jeden Fall, was jetzt ganz interessant war eben, diese Ella Isa, die da gewonnen haben, das waren ja wirklich die absoluten Newcomer und die waren sowas von fix und fertig und die haben wirklich nicht ansatzweise damit gerechnet, so weit zu kommen. Und das war natürlich auch das Thema auf der Pressekonferenz und da haben sie dann auch einiges dazu gesagt. Wollen wir vielleicht mal reinhören.
Ganz schwer realisieren. Wie gesagt, es ist eine Achterbahn der Gefühle. Allein diese Bühne war nicht realisierbar. Ne? Also dieses Publikum, am Anfang, als wir das erste Mal geprobt haben, haben wir nur zwei Ränge gesehen und dann gucken wir nach oben und denken so, oh krass, da geht's noch hoch. Voll schön.
Und es erscheint einem alles so völlig surreal, wenn man auf der Bühne steht und man guckt und denkt, alles nicht echt ist. Alles irgendwie so spielt sich in deinem Kopf ab und ist eigentlich nicht da oder so. Also weil das so verrückt ist und man das einfach nicht wissen kann.
Ja, und vor allem, ich meine, wir haben uns gestern Abend noch gefreut, dass wir 2000 Likes auf Facebook entdeckt haben.
Ja.
Und dass wir jetzt hier stehen und wir haben uns unheimlich auf der Bühne gestanden und waren mit ihm im Finale. Das ist ganz, ganz schwer zu begreifen. Unser größtes Ziel und unser Wunsch und Traum war ja eigentlich, dass wir wenigstens in die zweite Runde kommen, um unseren zweiten Song zu präsentieren, um den Leuten zu zeigen, wir haben auch noch mehr, also, wenn ihr wollt. Aber dass wir dann, also dass sich die Leute für Is It Right entschieden haben, das ist erstmal so ein schönes Feedback. Hätten wir nicht mitgedacht. Nee, nee. Okay.
Und wir haben uns so gefreut, dass wir den zweiten Song spielen durften, dass wir danach
ja, da waren wir erleichtert. Ja, genau, danach waren wir erleichtert. Also,
danach war irgendwie alles egal. Wir waren ganz war so toll irgendwie.
Schön. Und klar, und dann auf einmal Elaisa und Unreich. So, was? Hä? Ist doch was schiefgelaufen? Das kann doch nicht sein. Wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr so toll für uns angerufen habt. Das ist, es gibt nichts Geileres als so ein Support. Weil ich fühle mich jetzt in jedem Land irgendwie verbunden. Ich war, bis ich 8 war, in der Ukraine. Meine Mama ist aber Polin. Ich habe eine mütterlicherseits polnische Familie. Väterlicherseits natürlich eher schwierig, weil mein Vater ist gestorben, als ich 8 war. Und mit der Ukraine ist klar, man hat nur Freunde, Bekannte. Man hat dann noch so eine Bindung, so eine ganz enge Bindung. Ja, als wir dann nach Deutschland gekommen sind, unglaublich. Und jetzt, es ist eine riesige Ehre. Ich bin mit dem Eurovision Song Contest groß geworden. So, man hat dann immer geguckt, welches Land wen da einschickt und hat sich für jedes Land irgendwie mitgefreut. Und ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist. Ich würde mich natürlich sehr freuen. So, ich glaube, wir würden uns extrem darüber freuen. Ja. Aber was jetzt alles kommt, wie wir alles machen, keine Ahnung.
Huch, was ist das denn? Wie kann das denn sein?
Super schön, ey.
Ja. Aber wir freuen uns unglaublich. Ich war noch nie in Kopenhagen.
Nein, ich auch nicht.
Ja, das Interessante an der ganzen Geschichte war ja auch, dass die eigentlich, also diese Mädels von Elaisa, eigentlich Fans von Unheilig sind, überhaupt in dem Raum Unheilig sowas wie der Übervater der Veranstaltung war. Also es war der klare Favorit. Und plötzlich war man in der Situation, dass man eben den berühmten Unheilig geschlagen hat. Also quasi Elaisa haben sich als Fans von diesem angesehen und auch alle anderen haben das als Favorit gesehen und dementsprechend euphorisch waren sie dann, als sie eben genau auf diese Sache mit Unheilig angesprochen wurde.
Das ist ganz, ganz schwierig zu beschreiben, weil es ist ein so cooler Mann, wirklich so ein richtig cooler Typ, der auch so oft zu uns gekommen ist.
Der hat so eine Ausstrahlung. Wenn
ja, und er kommt so zu uns und das ist ja so eine Größe und wir haben mit ihm auf der Bühne gestanden. Das ist so, so schön und wir freuen uns so extrem darüber, dass wir halt mit diesem Mann eben auch diesen Moment teilen durften. Und dass wir gewonnen haben, das ist verrückt. Das ist total verrückt.
Ja, das hört sich so an, wie wenn irgendwelche Girlies im Konzert von ihrem Idol sprechen, der da auf der Bühne steht, nur dass die jetzt eben mit dem auf der Bühne standen und den besiegt haben. Und zu dem Thema hat sich dann auch Thomas Schreiber geäußert, für die, die ihn nicht kennen. Thomas Schreiber ist der ARD-Unterhaltungschef und beim NDR zuständig für den, also der Godfather of Eurovision sozusagen. Und der hat dann versucht, das alles ein bisschen zu relativieren, was wir jetzt vielleicht nochmal kurz reinhören.
Ich finde so eine Formulierung wie, ihr habt den Darfen ausgesprochen, da bin ich nicht so ganz einverstanden mit. Wir haben hier, also ich habe immer gesagt, es wird eine Überraschung geben oder es gibt das Potenzial für eine Überraschung. Die Aufmerksamkeit, die es hier gegeben hat, wäre ohne Teilnehmer wie Unheilig, Santiano und all die anderen, die hier waren, nicht möglich gewesen. Von daher möchte ich mich bei denen ausdrücklich bedanken. Ich habe auch von Anfang an, auch Bernd Graf, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, gesagt, für mich hat der Mann Eier, weil er bereit war anzutreten, nicht wissend, ob er gewinnt. Und manche von ihnen haben ja geschrieben, dass er sozusagen der Favorit sei. Und in den vergangenen Jahren war genau das die Herausforderung, dass etablierte Acts nicht angetreten sind, weil sie sich gefragt haben, was passiert, wenn ich nicht gewinne. Und deswegen will ich mich ganz besonders bei Bernd Graf, der es ja ins Finale geschafft hat, bedanken, dass er mitgemacht hat. Wo es jetzt weitergeht, weiß man nicht, aber ich freue mich, dass das Konzept mit der Wildcard so gut funktioniert hat. Nur tun Sie mir einen Gefallen, schreiben Sie jetzt nicht Elaisa zu den Favoriten für Kopenhagen hoch. Das wäre doof.
Ja, und wir wollen nicht doof sein, also lassen wir es also dabei bleiben. Als letztes in dem Reigen von Pressegesprächen, da hatten wir dann noch die Barbara Schöneberger und ehrlich, irgendwie wollte keiner mehr was von ihr wissen. Die stand da die ganze Zeit so ein bisschen betröppelt daneben, bis sich dann ganz am Schluss doch noch jemand erbarmt hat, ihr eine Frage zu stellen und da ging es um so was Wichtiges wie ihre Ohrringe.
Ich meine, mein Drang ist ja immer ans Buffet, aber jetzt eher zum Stuhl, muss ich sagen. Zu Weihnachten geschenkt. Und jetzt finden Sie mal raus, wer mein Mann ist. Tom Wings heißt der, wie gesagt. Tom Wings, also nicht mein Mann. Tom Wings.
Ja, vielen Dank. Wir sehen uns.
Alex, wenn wir aber doch mal interessieren, Barbara Schöneberger, da lade ich in der Bild-Zeitung, im Online natürlich, dass die lauter missglückte Witze gemacht haben, die so einen Shitstorm soll gegeben haben wegen ihr. Was ist denn da passiert?
Ach Quatsch, sie hat Witze gemacht. Sie hat sich halt unter anderem über Hoeneß lustig gemacht und dass das bei manchen halt...
Das waren Bayern da.
Vermutlich eben nicht in der Halle, dann hätten sie vielleicht auch Witze gefunden, weil sie war einfach grandios, aber ich meine, wenn man halt so ein Nationalheiligtum wie den Hoeneß angreift, dann kann das halt passieren. Aber ich immer, Barbara Schöneberger fand ich war klasse wie immer und deswegen hören wir auch noch ein bisschen was von ihr und schließen damit, glaube ich mal, das.
Also ich habe sie auch mal in der Live-Moderation erlebt, die Frau hat wirklich was drauf. Also die kann improvisieren, die hat eine unglaubliche Präsenz, wenn die auf der Bühne steht. Die füllt den Raum mit Persönlichkeit.
Das kann ich nur verstehen.
Die ist würdig nach Ende? Das muss ich sagen, sehr ähnlich ist es.
Würde ich sagen. Und sie nimmt auch kein Blatt vom Mund. Einer der Sprüche war nach der Generalprobe, in der sie ungeschminkt war, also sie sah schon anders aus wie sonst, sagen wir mal vorsichtig. Und am Ende dieser Generalprobe hat sie uns so angesprochen, wie wir in der Generalprobe saßen, und hat gemeint, wie? Ihr schaut euch den ganzen Scheiß heute Abend nochmal an.
Ja, also das ist sie ist sehr direkt, aber sie ist sehr herzlich. Also sie auf eine ehrliche Art auch. Also das gefällt mir.
Ein blondes Gift.
Ja, was sie auch in ihren Liedern bestätigt.
Uns kann man sich ja auch sparen.
Was? Wie bitte?
Nein, also man kann auch bei uns was sparen, meinte ich natürlich. Man braucht nicht mal einen Föhn dafür, ein Telefonat tut es auch. Wenn du bei deinem nächsten Besuch im Tabu 10 Euro sparen willst, dann aufgepasst. Wir verlosen nämlich 2 Getränkegutscheine für das Tabu in Offenburg im Wert von je 10 Euro.
Ruf uns an unter 0761 31028. Nicht lange fackeln, Freiburg 31028 anrufen, während die Musik läuft und ein Gutschein im Wert von 10 Euro könnte in Kürze dir gehören.
Infernal from Paris to Berlin war das. Und damit sind wir schon beim nächsten Thema bei Berlin. Oh. Wer war noch nicht da? Ich war vor kurzem, ich war glaube ich der Letzte. Nein, Hartmut war noch später dort. Ja.
Also ich war in Paris.
Oh, ja, dann passt ja.
From Paris to Berlin, ja. Genau. Ich war nur in Paris, nicht in Berlin dieses Jahr. Aber unser lieber
Dieter.
Ja. Ich wollte schon was anderes sagen, aber ich sag's lieber nicht öffentlich.
Ja, das kannst du mir ja nachher dann noch mal.
Da wieder.
Genau. Du warst in Berlin. Was hast du da getrieben?
Ja, ich war dort eigentlich nur zum Spaßvergnügen sozusagen. Ich hatte zwar auch eine ernste Aufgabe, aber die führte jetzt zu weit und hatte jetzt nichts mit Schwulsein zu tun. Aber in dem Teil, in dem ich Zeit und Lust hatte, habe ich mich dann in Berlin verjustiert. Und da gab es also einige Sachen, die ich euch vielleicht mal ein bisschen erzählen kann. Zum Beispiel haben wir ein paar Restaurants ausgesucht, mein Reisebegleiter und ich. Das war doch vorhin das Wort von... was Alex gewählt hatte. Ne?
Ja. Ja.
Da kann ich zum Beispiel das Restaurant More empfehlen. Mehr heißt das, ne? Auf gut Deutsch. Die haben also ganz exquisite Küche, also ganz tolle Sachen und ganz tolle Kellner und so. Aber noch interessanter war eigentlich vom Ambiente her Mädchen ohne Abitur. Kennt das jemand zufällig?
Nee. Also ich kenne ein Mädchen ohne Abitur.
Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht in Berlin sein.
Aber das ist,
nee. Nein, das ist ein Lokal in Berlin, komplett in Plüschrosa eingerichtet. Oh. Auf der Toilette mit Girlanden aus Federboas um die Spiegel und mit einem königlichen Romanzenheftchen zum Lesen. Also wirklich herzig. Auch die Küche, einwandfrei, kann man nicht meckern. Also kann man sich auch mal merken. Hey, Mädchen ohne Abitur, haben auch schöne Website übrigens. Und nicht zu vergessen noch das Restaurant Elefant. Das reimt sich gut, kann man sich auch merken. Auch lecker essen da.
Gibt es auch Elefant?
Da gibt's nur Elefanten in Form von geschnitzten Mohrrübenstückchen.
Süß.
Oh. Ja, total niedlich, ja. Aber wenn man es ein bisschen härter lieber hatte, dann kann man ja auch zum Beispiel in die Disco gehen und sich die angefressenen Kalorien wieder runtertanzen. Da war ich jetzt wieder mal in der Busche,
das
ist eine Ostdisco. Da war ich, glaube ich, vor 20 Jahren schon mal. Und die ist immer noch gut.
Ist die noch da, wo sie war, oder ist sie umgezogen?
Nee, die ist immer noch da unter der S-Bahn.
Immer noch drunter?
Ja, also unter der U-Bahn ist, glaube ich. Alles. Aber die fährt da oberirdisch, das macht so ihr.
Und hat dich noch erkannt?
Nein.
Nein. Ha, Dieter, aber 20 ich Jahre.
Damals war Dieter ja noch ein Kind. Damals.
Gott sei Dank durftest du damals da überhaupt schon rein.
Nur in Begleitung eines
Erwachsenen. Den Arsch kenne ich.
Moment, ich hatte meine Hose anbehalten.
Ah, dann ist gut.
Nein, aber es war ganz witzig. Die hatten als Erkennungszeichen, dass man eben rein darf und bezahlt hatte und so, haben sie so diese selbstleuchtenden Armbändchen verteilt. Und mein Reisebegleiter, der wollte das nicht tragen, das war ihm zu feminin und deswegen hat er es mir geschenkt und dann dachte ich, na gut, eins rechts, eins links, das ist vielleicht auch nicht so der Hit und habe die zwei Dinger aneinander gekoppelt und mir dann um den Hals gehängt. Das hatte ein Alleinstellungsmerkmal, auf die Idee kam irgendwie keiner, wurde dann aber kopiert. Und wir haben zwei Lesben ihre beiden Bändelchen geschenkt, weil meine beiden anfingen langsam zu verblassen im Laufe der Nacht. Oder des Morgens.
Dann konnte man die in den ganz dunklen Räumen gar nicht mehr sehen, oder?
So ganz dunkle Räume gibt es da nicht. Es gibt da zwei Dancefloors. Eins halt eben so ein Mainstream-Dancefloor mit und so. Und einen mit deutschen Schlagern und solchen Sachen. Und da war auf beiden großes Halligalli. Auf dem kleineren Floor, wo also auch Popmusik ein bisschen lief, aber auch eben viel so Stimmungsmusik, die hatten da Raucherlaubnis. Das war ein bisschen schade. Und prompt, naja gut, er steht ja ein bisschen auf die härtere Tour. Mein Reisebegleiter wurde da so prompt mit einem lesbischen Brandzeichen versehen, also sprich eine Zigarette abgekriegt.
Autsch. Absichtlich oder unabsichtlich?
Unabsichtlich wohl, aber ja, mein
also
Gott.
Also keine Kampfansage?
Nein. Da waren ja alle gut gelaunt. Das war eine wirkliche Halligalli-Stimmung, also sehr empfehlen. Die Busche kann man sehr empfehlen. Wenn man mal in eine Bar gehen möchte, da hätte ich auch noch einen Tipp. Da gäbe es zum Beispiel die Bar, die heißt Blond. Das wäre was für dich, Basti, zum Beispiel.
Ja, wo ist die denn? Ich schreibe es gleich mal auf.
Die ist da in diesem bayerischen Viertel, wo ganz, ganz viele so schwule Lokale sind.
Bayerisches Viertel?
Ja, also die was weiß ich.
Der Motzenstraße.
Ja, genau. Aha. Und da gibt es noch so ein paar so bayerische Namensstraßen drumherum. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die hießen. Und der New Oldtimer zum Beispiel ist auch da. Und da in der Ecke, also das fußläufig einiges leicht zu erreichen, so vom Wittenbergplatz aus, kommen wir da ganz gut hin. Da war ich dann auch in einer etwas anderen Welt, für mich das erste Mal in so einer...
Nicht
blond, es war auch eher so das Gegenteil. Also im Blond war halt wirklich mehr so ein jüngeres Publikum und da gab es auch noch so, ganz ganz interessant, so ein Karaoke-Maschine kann man das nicht nennen, sondern das ist so ein Jukebox, aber nicht mehr so, wie man es von früher noch kennt. Also Basti kennt das nicht mehr.
Aus so Filmen, hallo?
Aus Filmen, ja genau, okay.
Ich gucke auch Fernsehen.
Aber guckst du auf Fernsehen, das ist schon recht so. Okay. Sondern das war so ein Bildschirm, der an der Wand hing, da konnte man drauf rumtipsen, tapsen, tupsen und dann wurde halt die Musik gespielt. Und es war also nicht mit Geld einwerfen, sondern einfach nur so. Da konnten sich also die Gäste ihre eigene Musik zusammenstellen.
Die Jukebox des 21. Jahrhunderts.
Ja, so ungefähr, ja. Doch, also war ganz praktisch, konnte man auch nett sich abwechseln und so. Und ja, da gab es auch leckere Cocktails zu trinken und war recht gemütlich. Und wir waren unter der Woche da war es auch nicht so voll. Und am Wochenende sind wir vorbeigelaufen, da war es also bumsvoll, kann man nicht anders sagen, extremst voll. Aber das ist auch so auffällig gewesen in Berlin, dass es da ja am Wochenende wirklich nachts um 3 mehr Verkehr auf der Straße hat als bei uns nachmittags um 3.
Aber du redest von Straßenverkehr.
Das lasse ich jetzt offen.
Okay.
Ich hoffe, dass es nicht so viel anderen Verkehr hier gibt auf den Straßen.
Na, hier nicht, nee. Aber auf jeden Fall ist das nur am Wochenende so. Ja.
Und du wohnst unter der Habsburger Straße.
Ui, ein Hotspot.
Ich will hier raus.
Ja. Naja, auf jeden Fall war das doch ganz interessant mal zu sehen, auch wenn man dann in die etwas dunklere Ecke ging, in Zwuf, hieß das, so eine Bären- und Lederkneipe. Mein Begleiter musste also viel Geld und gute Worte aufbringen, um mich da hinein zu manövrieren und ich bin ja felsenfest davon ausgegangen, dass ich da überhaupt nicht reinkomme, dass ich entsprach in keinster Weise dem Dresscode oder sonst irgendwas, aber es war kein Problem. Und ich musste sagen, dort waren die mit Abstand nettesten, freundlichsten, höflichsten, zuvorkommendsten Kellner und Bedienungen hinter der Theke in ganz Berlin. Und das ist in Berlin ja echt schwierig zu finden.
Dann gehen wir ins WUF.
Genau, und da gibt es auch ein Darkroom. Also nur so mal, weil
ja, aber wenn du da fast Probleme gehabt hättest, reinzukommen, ich glaube, dann kommen wir da ja auch nicht rein, oder?
Ich hatte ja keine Probleme. Hast du was missverstanden?
Ah, okay.
Ja. Nein, aber jedenfalls kann ich euch das mal durchaus empfehlen. Und nächtens haben wir dann halt auch noch das Denkmal für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus aufgesucht. Das ist ein bisschen schwierig zu finden. Das geht so ein bisschen unter neben dem Holocaust-Denkmal, aber es ist da ganz in der Nähe. Interessanterweise standen da auch einige Kerzen davor und so Grablichter so. Und ein offensichtlich heterosexuelles Paar stand sehr andächtig davor und schaute sich also die Videoinstallation, die in diesem Betonblock da läuft, an. Und wir haben uns echt kurz überlegt, ob wir mal nachfragen sollen, warum sie sich das angucken. Aber wir wollten natürlich auch die feierliche Stimmung nicht stören. Noch Fragen?
Ja, war das nicht so? Früher lief doch, glaube ich, in diesem Würfel entweder ein Männerfilm und dann irgendwann mal nach ein paar Monaten oder so dann Frauenfilm. Ich glaube, das haben sie jetzt geändert, dass das in einem...
Es wird jedenfalls geknutscht, hemmungslos geknutscht.
Ist das nicht zwischen Brandenburger Tor und Sony Center in dem Park?
Ja,
genau. Im Tiergarten.
Genau, wo man so rein...
Genau, und wenn, also du musst halt...
Man nimmt es eigentlich gar nicht wahr.
Es gibt ein winzig kleines Hinweisschild, da geht's rein, und dann gibt's ein etwas größeres Schild, wo eben draufsteht, was ist, in zwei Sprachen, Deutsch und Englisch, und da muss man noch ein Stückchen reinlaufen, ja. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit dem Holocaust-Mahnmal, dann ist es halt eben ungefähr die Größe von einer so einer Stele.
Ja, genau. Ja.
Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr klein, unauffällig, aber halt im Prinzip auf der anderen Straßenseite davon. Also so... Eigentlich weiß ich nicht mehr, wie die Straße hieß da. Aber ja, also wir haben es halt auch nächtens aufgesucht, deswegen war es dann auch vielleicht noch etwas schwieriger zu finden. Aber man kann es finden und haben dann so eine Gedenkminute eingelegt. Ja.
Das ist aber nett.
Ja. So sind wir. Anders. Ja. Sollen wir weitermachen oder habt ihr noch Fragen? Was ist denn euer persönlicher Berlin-Favorit?
Also ich war dieses Mal mit unserem Sebastian, der heute ja fehlt, war ich ja im Weekend.
Haben wir das schon ins Klassenbuch eingetragen?
Ich weiß auch nicht, aber der erholt sich noch vom Weekend, glaube ich.
Ah, okay, dann muss es gut sein.
Ja, genau. Wir waren zu viert dort. Das ist eine Diskothek, die immer Sonntagabend offen hat, auch glaube ich jetzt um 23 oder 24 oder 0 Uhr gar aufmacht und um 12. und 13. Etage irgendwie oben stattfindet. Das fand ich eigentlich sehr spannend, irgendwie mal so eine Diskothek oben im Hochhaus zu haben.
Also kannst du in Freiburg auch haben.
Okay, da oben, ne? Ja, stimmt, ja.
Ja, falls du hochkommst.
Stimmt, man kann im Aufzug fahren.
Ja, das ist nicht das Problem. Die Politik ist sehr
umstritten. Ja, stimmt, ja, das ist richtig, ja. Du meinst, ich passe da nicht rein?
Ich weiß es nicht. Also ich habe es noch nie probiert, aber ich habe schon von mehreren Leuten gehört, die also an der Tür abgewiesen wurden.
Ja. Also auf jeden Fall in Berlin kam ich rein und ich kann es dir empfehlen, das Weekend. Mhm. Das ist sehr stimmungsvoll. Auch schwul, ja. Und lesbisch.
Und das kommt erschwerend hinzu.
Ja. Hm? Tja. Na, also ich kenne schon mehrere, aber ich war halt das allererste Mal in Berlin weg, in der Busche natürlich. Älteste schwule Disco Berlins, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, also aus guten alten Ostzeiten noch, ja.
Ja, und genau, das war so die allererste schwule Disco für mich in Berlin. Und sonst, ja, da gibt es ja noch viele. Da gibt es noch eine, ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Die ist jetzt umgezogen.
Ah, Schwutz.
Schwutz.
Ja, da waren wir auch drin.
Schwulen, ja, genau. Zentrum.
Ah. Ja. Also, warst du im Neuen schon drin? Ja, nur im Alten.
Also im Alten war ich sicher, das weiß ich, aber im Neuen keine Ahnung.
Also Neu ist echt, also es ist einerseits sehr eindrücklich, es ist nämlich so ein riesiges Gewölbe mit mehreren Dancefloors und so weiter. Aber wie wir drin waren, es war Freitagabend, was komischerweise, haben die Leute sich sehr verlaufen darin. Ne? Also es war nirgends so richtig voll und es hat ein bisschen, obwohl es eigentlich eine große Party eigentlich war, und das hat es ein bisschen gestört. Es ist fast ein Hauch zu groß, obwohl es ja in
Berlin. Haben die vielleicht die Veranstaltungshinweise nicht ordentlich vorbereitet?
Vielleicht, in Berlin, ja. Ne? Ah, genau. Der Übergang.
Ja, eben, weil wir schauen, dass unsere Hörer nicht verlaufen.
Genau.
So, liebe Leute, der Kaffee ist alle und der Kuchen verdrückt. Und vor allem, unsere Zeit ist um. Für heute zumindest. Wir hoffen, ihr hattet einen genauso vergnüglichen Abend wie wir.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und Mitchatten. Wir sind übrigens auch außerhalb der Sendezeiten für euch zu erreichen und haben immer ein offenes Ohr für Anregungen, Lob und Kritik.
Mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern, und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. diesmal in einem Wort geschrieben.